HZ Insurance Broker Podcast. Ob Digitalisierung, VAG-Revision oder berufliche Vorsorge. Wir diskutieren Trends, Rahmenbedingungen und Erfolgschancen der Schweizer Brokerszene und bringen Themen auf den Tisch, die Relevanz haben. Sowohl für die kleine Boutique als auch für den großen Industrieversicherer. Und das wie gewohnt mit Gästen, die man kennt und die was zu sagen haben. Gesponsert von SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts von HZ Insurance und SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association. Mein Name ist Bernd Dewey und ich habe heute einen sehr spannenden Gast, den Gründer und Senior Consultant der Risk Management Services AG, Bruno Kopp. Wir gehen den Fragen nach, wie können politische Risiken versichert werden und sind alle Risiken versicherbar? Herr Kopp, schön, dass Sie dabei sind und sich die Zeit nehmen.
Ja, danke. Guten Tag.
Ja. Ja, Herr Kopp, eigentlich ist es ja quasi ein Gespräch unter Kollegen, denn Sie sind gleichzeitig auch Herausgeber des Online-Magazins The Broker. Hatten Sie schon immer ein Faible für den Journalismus oder wie ist es dazu gekommen?
Also, dass ich den Broker gegründet habe und dass ich da mich gerne einbringe, das hängt eben mit meiner Freude an dieser Branche zusammen. Ich bin eben sehr gerne, ich bin Vollblutversicherer, das geht 24 Stunden am Tag und nicht nur 8. Und ich dachte, für meine Kollegen, die in der gleichen Lage sind, die ja vielleicht jünger sind, die vielleicht irgendetwas Neues machen wollen, sollten wir irgendwie zu einem Austausch kommen. Und es gab nie ein Journal oder etwas, das hauptsächlich in erster Linie auf die Industrieversicherungsbroker zugeschnitten ist. Und ich habe was zu sagen, ich habe Erfahrungen, ich habe Dinge, die mich beschäftigen, ich sehe immer wieder Neues und dann war das meine Idee. Es ist im Moment ist es noch eher ein Steckenpferd. Nach und nach haben wir jetzt schon Anfragen an der Broker, ob wir sie hier oder dort unterstützen können und das macht Freude. Und ich bin da ja auch irgendwie auf einer Schwelle, wo ich dann irgendwann vielleicht meinen Stammberuf verlassen werde, altersbedingt, nicht wegen fehlender Freude. Und dann ist es natürlich schön, wenn man irgendwie diesen Schritt als Mentor, in diesen Schritt anderen zu helfen, zu unterstützen in der Branche bereits vorbereitet hat.
Ja, das hört sich doch fantastisch an. Da machen Sie uns ja richtig Konkurrenz, Herr Kopp.
Ich glaube nicht, dass es Konkurrenz ist, sondern vielleicht Ergänzung. Es ist ein kleines Journal. Es ist etwas, wo wir näher an den Brokern sein wollen, wo wir gewisse Dinge aufnehmen, die in der Versicherungsindustrie vielleicht vergessen gehen. Wir sind vielleicht auch ein bisschen provokativer als das andere Journale sein können, das ist die Idee. Wir haben natürlich sehr viele allgemeine Themen auch, weil eine Journalistin, wenn sie hebt, unterstützt mich da und sie kommt nicht aus der Versicherungsindustrie und hat sich dort in diese Versicherungsindustrie eingearbeitet und darum kommen wir auch mit unseren Artikeln mit einer verständlichen Sprache da.
Ich verfolge es gerne. Und Herr Kopp, Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie sind Vollblutversicherer. Sie haben RMS vor rund 30 Jahren gegründet und sich vor allem auf ein Gebiet spezialisiert, politische Risiken im internationalen Umfeld. Wie haben Sie diesen Markt für sich entdeckt?
Ja, das war irgendwie so eine Situation, wo ich mich beworben habe bei einer Ausschreibung für das IKRK die Versicherung machen zu dürfen. Und da hat sich dann was ergeben, weil dieser Kunde, wir machen das übrigens auch heute noch für die, dieser Kunde ist ja immer in der Situation, dass eine humanitäre Organisation geht immer in die Länder rein, wenn alle kommerziellen rausgehen. Und so stehen sie vor der Situation, dass Dinge passieren können, die normalerweise nicht gehen. Wenn sie in einem Land sind, dass vielleicht ein Postkonflikt ist oder dass gerade in einer Konfliktsituation ist, dann können Dinge passieren, man muss evakuieren, man steht vor der Situation, dass es Konfiskationen gibt, vielleicht von Leuten, die das gar nicht dürfen, aber wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Es kann natürlich auch hier und da direkte Schäden geben. Wir haben auch die Schwierigkeit, dass die Personen speziellen Unfallrisiken ausgesetzt sind, Das, und das gibt es natürlich auch im kommerziellen Bereich. Der Journalismus bringt sehr viele Dinge mit, auch in diese schwierigen Länder. Diese politischen Risiken sind nicht nur auf diese kriegsführenden Länder, nicht nur dort, sondern die hat man überall. Die hat man auch in Ländern, wo es noch gar keinen Krieg gibt oder wo es vielleicht, wo man gar nicht ahnt, dass etwas kommen könnte. Wenn wir jetzt Russland schauen, wenn man in Russland investiert hat, wir gehen jetzt zu den kommerziellen Risiken, wenn man in Russland investiert oder investiert hat, dann steht man plötzlich vor der Situation, dass man raus muss wegen den Sanktionen. Und dann sind die ganzen Investitionen verloren. Und das sind Dinge, die man versichern kann. Also man könnte jetzt beispielsweise hingehen und sagen, ich versichere meine Investitionen, meine Arbeiten und was ich dazu in China. Und wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo man nicht mehr darf, dann ist der Versicherer da. Man rechnet nicht mit diesen politischen Situationen, aber die sind da. Dann gibt es natürlich auch diese Dinge wie den Terrorismus, wo wir überall kennen, wo man immer Opfer sein kann, oder man, es genügt, eine Bäckerei zu haben, nahe eines Bahnhofes. An diesem Bahnhof gibt es irgendein Ereignis und die Bäckerei ist betroffen. Und dann steht man hier und hat keine Leistung.
Das ist ein spannendes Feld, Herr Kopp. Wir können ja auch mal vielleicht die Zeituhr so ein bisschen zurückdrehen. Sie haben ja Ihr Unternehmen vor 30 Jahren gegründet. Dann sind wir irgendwo Anfang der 90er Jahre. Das ist ja gerade Ende des Kalten Krieges und da gab es ja auch zahlreiche Konflikte, wie jetzt zum Beispiel den jugoslawischen Bürgerkrieg. Ich kann mich erinnern, es hatte viele Unruhen in Afrika. Aber auf der anderen Seite, auf der positiven Seite, natürlich auch die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Waren das für Sie als Versicherungsexperte jetzt ganz besonders spannende Zeiten?
Ja, das kann ich sagen. Ja, es ändert immer wieder. Oder wenn ich denke, als ich begonnen hatte, hatten wir die Schwierigkeit, Deckungen zu bekommen, weil es ist natürlich aussichtslos, mit einem Land Verträge abzuschließen, das nie zahlt. Oder beispielsweise Kuba war so ein Land, da war es unmöglich, solche Investments zu versichern. Weil die Versicherer, die haben das Geld nie zurückbekommen. Die mussten immer Schäden zahlen, oder? Also zunächst haben die Leute, die Versicherungen eingekauft haben, keine Zahlungen bekommen, auch von diesen Ländern. Und dann ist das so weitergegangen, dass die Versicherer das auch nicht zurückbekommen haben, wenn sie Leistungen erbringen mussten. Heute, irgendwie vor 5, 6 Jahren, hat sich das in eine Situation entwickelt, dass man in gewissen Ländern gar nicht mehr versichern kann, wegen der Sanktionen, oder? Mhm. Also, wenn Sie jetzt als Schweizer Unternehmen irgendwie was nach Iran liefern wollen, wird es äußerst schwierig, dort Deckung zu erhalten, weil die Versicherer, die Ihnen die Möglichkeiten, diese Investitionen zu versichern, geben wollen, die arbeiten auch in den USA. Und so kommt es, dass wir hier in der Schweiz uns nach fremden Gesetzen halten müssen und eigentlich die Sanktionsbestimmungen der USA einhalten müssen, weil sonst bekomme ich den Versicherer nicht, oder? Eine Weile es gibt jetzt noch wenige Syndikate in Lloyd's, die sich nicht an die USA-Sanktionen halten müssen, aber die sind auf einem sehr kleinen Feld, oder? Weil die meisten, ich meine 80% der Versicherungsprämie, auch von Lloyd's, wird 80% der Versicherungsprämie in den USA erwirtschaftet. Also haben wir das. Und das sind die neuen Dinge. Also diese Sanktionsbestimmungen, die prägen heute den Markt ganz anders, während es noch vor 30 Jahren das tatsächliche Risiko war. Also es ist nicht nur das Risiko heute, sondern die Sanktionsbestimmungen, ein kleiner Teil der schrecklichen Compliance, es hat noch andere Compliance-Bestimmungen, die uns natürlich beschäftigen, das ist klar. Ja.
Also da wandelt man immer auf einem schmalen Grat, wie ich daraus höre.
Das ist so effektiv, dann muss wirklich die Analyse eines Risikos sehr, sehr genau machen, damit man dann auch zu der entsprechenden Deckung kommt. Ja.
Jetzt sind Ihre Kunden in erster Linie humanitäre Organisationen. Sie hatten ja das Rote Kreuz erwähnt. Welchen Versicherungsbedarf haben eigentlich diese Organisationen bei Auslandseinsätzen?
Das ist eigentlich genau dasselbe, wie Sie auch in der Schweiz haben. Sie haben Assets, Sie haben Fahrzeuge, Sie haben Gebäude, Sie haben Sachen zum Versichern, Sie haben Personen, die den Unfallgeschichten und denen was geschehen kann. Es ist genau dasselbe, wie wenn Sie kommerziell arbeiten. Vielleicht die Denkweise ist ein bisschen anders, dass man mit den Leuten, mit denen man verhandelt, nicht immer pekuniär denken, sondern eher in Produkten. Wir haben so und so viele Hilfsgüter, wir haben so und so viele Lagerhäuser etc. Und das muss man dann halt selber irgendwie sich reinhören. Die Schwierigkeit ist die, dass man anderen Risiken ausgesetzt ist oder zusätzlichen Risiken ausgesetzt ist und in einem anderen Umfeld ist. Das heißt also, wenn ich mit einem Fahrzeug durch Khartoum fahre, oder ich rede jetzt von einem Gebiet, wo nicht gerade umkämpft ist, dann kann ich genauso einen Haftpflichtschaden, kann ich einen Autounfall haben wie jeder andere. Aber wie regle ich dann doch das Ereignis? Weil der Experte ist nicht da, der lebt nicht mehr dort. Oder man kann nicht einfach auf einen Experten zurückgreifen. Oder man hat Hedgeorganisationen haben ja dann diese, man hat dann ein kaputtes Fahrzeug. Was macht man mit dem kaputten Fahrzeug? Wenn ich darf vielleicht arbeiten in Iran oder ich darf arbeiten in Afghanistan, aber wenn das Fahrzeug kaputt ist, darf ich es nicht verkaufen. Ich kann nicht einmal das Wrack verkaufen. Weil das Wrack könnte ja noch Elektronik drin haben und das ist von den Sanktionen gesperrt. Und dafür ich muss also das Wrack wieder nach Hause ausführen. Also die ganze Schadenbehandlung ist anders, neben dem, was ich schon zuvor gesagt habe, dass die Risiken halt einfach ausgeweitet sind, weil es sind dann halt noch diese politischen Risiken, die kommen. Wenn ich da schon das Fonds Suisse der Deminage anschaue, wo wir auch betreuen, die räumen Minen in der Ukraine. Ja, niemand will es recht in der Ukraine versichern. Man muss wirklich mit diesen diskutieren. Ja, wir müssen diese Leute versichern. Wenn wir lokale Leute versichern, dann zahlen die bald mehr Prämie, als dass sie Lohn beziehen. Und da sind wir dann wieder auf diesem Punkt, dass wir wieder mit den Versicherern sehr eng diskutieren müssen. Weil da gibt es einen nur engen Versicherungsmarkt und dann weiß man nie, kommen diese Prämie zustande, weil man eine Möglichkeit sieht, Geld zu verdienen, oder ist das Risiko aus der Sicht des Versicherers weitaus höher, als wir es einschätzen. Und dann müssen wir halt mit dem Kunden zusammen und dem Underwriter diskutieren, negocieren, bis wir zu einer Lösung kommen, die tragbar ist. Weil umgekehrt sind dann ja die Geldgeber, die Lackmeierzen, die da sehr viel Geld zahlen, dass da Minen geräumt werden. Und umgekehrt wird das dann abgeschöpft von den Versicherern. Und das ist natürlich nicht die Idee. Ich glaube, das sind die Punkte, wo man da zusätzlich hat, weil man nicht einfach in einem Markt ist, wo man eine Ausschreibung machen kann und man hat einen KMU, der ist ein Malermeister in Basel. Und da gibt es schon etwa 10 Versicherer, die das machen. Man muss dann schon genau sagen, was dieser Malermeister macht. Ja.
Ja, Herr Kopp, Sie haben es gerade selber angesprochen. Die Welt ist in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, nicht ruhiger geworden, wie ja die aktuellen Konflikte unter anderem auch in der Ukraine zeigen. Und zudem finden in 44 Ländern Wahlen statt, auch Präsidentschaftswahlen, unter anderem in den USA. Also das heißt eigentlich im Umkehrschluss, geopolitische Risiken stehen weiter ganz oben auf der Agenda. Also ich nehme an, da wird Ihnen sicherlich nicht langweilig. Aber wie können Sie da als Broker konkret unterstützen?
Ja, da ist natürlich ein ganz großer Vorteil, dass man mich kennt und ich die Versicherer kenne. Ich hatte vor etwa 7 Jahren, ist jemand zu mir gekommen und die wollten Gold schürfen, irgendwo in einem Land im Osten. Die haben das auch gemacht. Und dort kam die Versicherung nur deswegen zustande, weil wir uns alle kennen. Also in diesem Versicherungsmarkt ist es wichtig, dass jedes Teil der Kette hochprofessionell arbeitet. Also der Versicherer will wissen, dass mit dem, dass der Endversicherte, der Versicherte, dass der in seiner Arbeit hochqualifiziert ist und dass man dem vertrauen kann, dass er weiß, was er macht und wie er es macht und wie er sich in diesem Land verhält. Und ich als Broker und muss genauso professionell auftreten. Ich muss wissen, wovon ich rede. Ich muss wissen, welche Frage stellen. Ich darf mich nicht darüber nerven, wenn der Underwriter mich aufmerksam macht, dass ich eine Frage vergessen habe zu stellen. Und der Underwriter, der weiß auch, was er macht. Oder der kennt seine Kapazitäten, der weiß, wie viele andere Unternehmen oder Organisationen er am gleichen Ort versichert. Der muss seinem Rückversicherer gegenüber ebenso kompetent auftreten, wie ich ihm gegenüber auftrete. Und hier arbeiten, das ist das Schöne an dieser Situation, in diesen Versicherungszweigen, man ist ein Team. Man hat alle dasselbe Interesse. Und es geht nicht darum, ich sehe es oft, wenn irgendwie ein Personalwechsel ist bei einer Organisation, dass dann die Leute kommen und sagen, ja, da muss man da eine Ausschreibung machen und so. Man muss keine Ausschreibung machen, man ist am Schluss immer bei denselben Leuten. Oder es ist ein Markt. Und dieser Markt ist nicht nur auf London beschränkt, er ist weltweit. Es ist ein Markt. Ja.
Aber es ist trotzdem ein People-Business, wie ich daraus höre.
Ja, sehr. Das ist so, ja.
Jetzt rücken wir den Fokus vielleicht mal so ein bisschen von den Konfliktregionen weg. Auch so in der Schweiz ist ja viel von systemischen Risiken die Rede. Also jetzt zum Beispiel Pandemie, die wir gerade erst hinter uns gebracht haben, Cyber ganz aktuell oder auch Naturgefahren wie Erdbeben. Und in Ihrem LinkedIn-Profil habe ich gefunden, da steht als Kurzbeschreibung qualifizierte Unterstützung für scheinbar aussichtslose Versicherungsfragen. Herr Kopp, da liegt doch die Frage nahe, ist jedes Risiko versicherbar?
Ich möchte sagen, nein, ist es nicht. Aber was da alles hingelegt wird als unversicherbar, ist natürlich Quatsch. Wenn ich da hinschaue, heute habe ich gerade wieder gelesen in der Broschüre Reinsurance, dass der Markt überzeugt ist, dass der 100 Milliarden US-Dollar bis in 5 Jahren für Cyberrisiken bereitstellen. Und umgekehrt höre ich vom CEO von der Zürich, man würde Cyberrisiken nicht mehr versichern können, dann ist das einfach Quatsch. Aber dass man bei eben, wenn wir bei den Cyber bleiben, wenn wir eben bei den Cyberversicherungen schauen, ich meine, wenn ich mein Geld einer Bank gebe und einen Tresor miete, dann sind das gewisse Investitionskosten in Sicherheit, wo ich dann mein Gold hinterlege. In der Elektronik hat man das Gefühl, man sei damit irgendwie 500 Franken genügend geschützt. Man hat einen neuen Virenscanner gekauft, womöglich noch den russischen. Und hat man den Eindruck, man sei jetzt genügend geschützt und der Versicherer soll dann zahlen, wenn etwas ist. Nein, der zahlt nicht. Der will, dass man hundertprozentig sich korrekt verhält. Das heißt, man muss halt auch einen 40-seitigen Fragebogen ausfüllen und diese Verpflichtungen erfüllen. Und wenn die Security da ist, dann ist das auch versicherbar. Und das wird auch so bleiben. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt denke, was ich jetzt wieder gesehen habe, hat der Bundesrat die Vernehmlassung aufgelegt für wieder irgendwie eine Erdbebenschadenfinanzierung. Ich meine, wenn ich dann schaue, dass in der irgendwie in der Seite Nummer so X oder steht, ja, man würde natürlich nicht alles umlagern in einem Ereignisfall, sondern würde sich beschränken auf die ersten 25 Milliarden. Das reicht ja bis zu einem 500-jährigen Erdbeben und das 1000-jährige braucht es ja nicht, obwohl man immer das zur Hand nimmt, das 1000-jährige, das 1356 von Basel. Und dann geht man Seite X plus 2, kommt hin, ja, der Versicherungsmarkt sei natürlich schon in der Lage, aber den müsse man eben unterstützen. Und die Privatversicherung, die könnten höchstens 25 Milliarden, also dieselbe Zahl, finanzieren. Und wenn ich einfach schaue, wie die CatNat-Versicherungen CatNat-Bonds, da aus der, es gibt CatNat-Bonds, einer, zehn, hunderte von CatNat-Bonds, jede 200 Milliarden, Millionen. und da bekommt man das schon hin. Also man neigt einfach ein bisschen auch dazu, etwas systemisch zu formulieren, das es gar nicht ist, weil die nötige Kreativität und das den Durchsetzungswillen bei den Versicherungsleuten nicht mehr existiert. Wenn wir so gedacht hätten an 1805, als es die erste Feuerversicherung gibt, wir hätten heute noch den Brandbeckel.
Aber es ist vielleicht auch ein bisschen der Erfahrungswert aus der Pandemie, wo ja sich viele dann doch eine blutige Nase geholt haben, vor allem die Versicherer, weil die Versicherungsbedingungen nicht klar formuliert waren.
Da stimme ich hundertprozentig zu. Da stimme ich hundertprozentig zu, weil diese Produkte, die dort verkauft worden sind, die waren nie auf eine Pandemie zugeschnitten. Das hat ja auch Epidemie geheißen. Also da muss man nicht darüber diskutieren, ja, und wenn es schon brennt, dann kann man nicht mehr versichern. Das ist klar. Ich kann nicht hingehen und in einem Land politische Risiken versichern. Ich muss jetzt nicht nach Gaza gehen und Auto versichern wollen. Das geht nicht, oder? Und ich muss auch nicht während der Pandemie stöhnen, ich will neue Verträge. Heute bekommen Sie Verträge. Heute bekommen Sie die. Aber die Frage ist, was brauchen Sie wirklich? Und dann ist auch die Frage, können und wollen Sie sich diese Prämie leisten? Oder ich hatte eine Anfrage für ein Skirennen vor 3 Wochen. Ja, es hatte keinen Schnee und nichts, oder? Dann habe ich mich darum gekümmert und dann ist er gekommen und sagt, ja, jetzt hat jetzt genug Schnee, ich brauche die Versicherung nicht. Ich meine, es wäre lange gewesen und es hätte nur 2 Tage früher das Rennen stattfinden brauchen, dann hätte er es nicht gemacht wegen zu viel Schnee, weil es reingeregnet hat, oder? Das muss man schon sehen. Wir hatten ja genügend Rennen abgesagt am Matterhorn deswegen. Also, weil es zu viel Schnee hatte. So, die Risikoanalyse der Leute, die sich versichern wollen, ist manchmal eigenartig. Also ist nicht wirklich eine Analyse.
Aber das ist dann wahrscheinlich für beide Seiten nicht immer ganz einfach, nehme ich mal an.
Ja, natürlich. Ich meine, das war ja eben Ihre Frage, wenn es ist nicht versicherbar, dann ist es eben nicht mehr versicherbar, oder? Ich muss nicht, der Versicherungsschutz der Titanic war wahrscheinlich ein Wunderwerk, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Aber man hat es versichert, bevor man den Eisberg gesehen hat, oder?
Kommen wir zum Schluss noch zu etwas Positivem. Herr Kopp, nicht gerade zur Titanic. Trotz der ganzen politischen Konflikte und Kriege, mit denen Sie ja permanent konfrontiert sind, merke ich, Sie haben auch Ihren Humor nicht verloren. Und ich habe gelesen, Sie sind begeisterter Fastnächtler. Ist das für Sie ein passender Ausgleich zu dem Ganzen, was Sie machen?
Ja, und wie? Ja, es ist ein Ausgleich. Es ist natürlich auch noch vergleichbar ein bisschen. Es ist auch dort personenbezogen. Wir sind ein tolles Team. Wir Männer sind in einer Frauenpfeifergruppe gut aufgehoben und die Musik, die trägt einen und die Party während der 3 Tage, auf die freuen wir uns eigentlich immer und kommt auch dazu, dass diese Geschichte mit dem Sujet, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, man bereitet sich da eigentlich jetzt schon vor, die Kostüme, die sind schon bereit. Die Masken, wir nennen das Larven, die Larven sind am Machen. Wenn man wieder zusammenkommt und die Entwicklung sieht, das ist schon ein gemeinsames, tolles Erlebnis, wo man sich dann aufgehoben ist. Und es gibt durchaus auch ernsthafte Gespräche während der Fasnacht, wo da das soziale Element dann eben auch mithilft und trägt.
Aber es ist jetzt kein Ereignis, das man grundsätzlich versichern müsste, nehme ich mal an.
So nicht, nein. Aber ich weiß, dass Fasnachtskomitee natürlich eine Haftpflichtversicherung hat. Für die Wackis, die versehentlich eine Orange zu weit schießen und damit eine Scheibe treffen.
Herr Kopp, ich sehe schon, Sie hätten die Energie für noch viele weitere Jahre. Ja. Ich danke Ihnen wirklich herzlich für das spannende Gespräch und Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg und natürlich auch mit Ihrem Konkurrenzmedium The Broker.
Vielen Dank, ja. Und auch vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Kopp.
HZ Insurance Broker Podcast.